Danke vielmals für die Lobpreiszeit und damit sind wir eigentlich schon mit dem Thema. Ich habe euch die Chips mitgenommen. Nicht irgendwelche, sondern für mich zweifelsfrei die besten. Prozent Genuss. Wer glaubt daran, dass hier Chips drin sind? Ja, wahrscheinlich die meisten. Warum aber glaubt man daran? Ich sehe nicht rein. Das eine ist, hier ist ein Name, dem wir Vertrauen schenken. Darum glauben wir, dass wenn Chips außen drauf steht, mit 40% weniger Fett, das tut mir gut, dass denn das auch drinnen ist. Und das Zweite ist unsere Erfahrung. Wir haben wahrscheinlich schon x-mal so ein Päckchen aufgemacht und es war nie eine faule Banane oder stinkender Fisch oder sonst irgendetwas drinnen gewesen. Darum, wenn ich so ein Pack aus dem Kasten nehme und gerade an der Tagesschau bin oder an einem spannenden Fußballspiel, mache ich das blind auf, lang rein und ins Maul. Wenn jetzt da irgendetwas Komisches draufstehen würde, das ich nicht verstand, das ich nicht vertraue, würde ich vielleicht zuerst aufmachen und reinschauen, schmecken. Ist das essbar? Aber ich vertraue dem, ich zeige euch jetzt, wie groß mein Glauben ist. Wenn das im Leben immer so einfach war, wie mit dem Bombenchips-Päckchen. Es war schön. Und damit sind wir zumindest im heutigen Thema, glaubst oder zweifelst. Ich glaube, wenn wir die Bibel ernst nehmen und Geschichten genau anschauen, merken wir, dass das so nicht ist. Auch wenn ich in mein Leben schaue, da hat es Momente gegeben, wo ich zweifelt habe, auch an dem, was Gott gesagt hat. Und ich bin froh, dass ich hier nicht allein bin. Heute schauen wir miteinander ein Ehepaar an, wo in Sachen Vertrauen vor grossen Herausforderungen gewesen sind. Abraham und Sarah. Der Abraham bekommt eine riesige Verheißung. Du wirst Vater von einem so grossen Volk, dass man die Sandkörnchen am Meer nicht lange, dass die Sterne im Himmel nicht lange und du bekommst ein Land, wo du auf Ewigkeit gehst. Schön. Jetzt gibt es aber ein paar Probleme. Zum einen ist Sarah unfruchtbar. Sie haben es schon x-mal versucht, schon vor dieser Verheißung. Zum anderen sind die beiden nicht mehr gerade die Jüngsten. Und künstliche Befruchtung hat es damals noch nicht gehabt. Und das Zweite, das Land, das ihnen verheißen ist, das ist nicht leer und wartet auf sie. Dort haben andere Völker drin gelebt. Ohne Nachkommen, keine Erfüllung von dieser Verheißung. Und verständlich, dass über die Jahre hier auch Abraham und Sarah Zweifel aufgekommen sind. Aber halt! Der Abraham wird uns als Glaubensvorbild vorgestellt im Neuen Testament. Der Paulus sagt, und er glaubt Gott, und das wird ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Darf ich ihm jetzt also Zweifel andichten? Ich glaube, bei diesem Thema Nachkommen sind mit der Zeit tatsächlich Zweifel aufgekommen. Seit der ersten Ankündigung sind viele Jahre verstrichen und darum machen Abraham und Sarah etwas ganz Menschliches. Sie fangen an zu überlegen, was ist in unserer eigenen Hand, was können wir machen, um das Gottes Wort in Erfüllung zu gehen. Und Abraham hat eine super Idee. Er hat einen Diener, einen Sklaven gehabt, den er über alles gesetzt hat, den er ich werde den Eliezer einsetzen an meiner Stadt und aus ihm wird das Volk entstehen. Gott aber hat abgewunken und gesagt, Abraham, das ist nicht das, was ich gesagt habe. Und dann hat Sarah eine Idee gehabt, ein bisschen später. Wir machen das, was im Umfeld so ganz üblich war, ist damals. Wenn eine Frau, eine Herrin, keine Kinder bekommen konnte, hat sie ihrem Mann eine von ihren Mägden, von ihren Sklavinnen gegeben, dass er mit ihren Kindern bekommt. Und so wie die Sklavin der Herrin gehört hat, so haben nachher automatisch auch Kinder der Herrin gehört. Und wir machen es so. Der Abraham lässt sich überzeugen und tatsächlich bekommen sie ein Kind. Doch Gott hat es nicht so geplant. Nochmal 4 Jahre später ereignet sich dann Folgendes. Ich lese aus 1. Mose 18. Und der Herr erschien ihm im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen 3 Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen vor der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde und sprach, Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so gehe nicht an deinem Knecht vorüber. Man soll euch ein wenig Wasser bringen, eure Füße zu waschen, und lasst euch nieder unter dem Baum. Ich will euch ein bisschen Brot bringen, dass ihr euer Herz labt, danach mögt ihr weiterziehen. Denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorübergekommen. Sie sprachen, tu, wie du es gesagt hast. Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach, eile und menge 3 Maß feines Mehl, knete und backe Kuchen. Er aber lief zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb und gab es dem Knecht, der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf von dem Kalbe, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen, sie aßen. Da sprachen sie zu ihm, wo ist Sarah, deine Frau? Er antwortete, drinnen im Zelt. Da sprach er, ich will wiederkommen zu dir übers Jahr. Siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes. Und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hochbetagt, so dass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach, nun, da ich alt bin, soll ich noch Liebe pflegen, und mein Herr ist auch alt. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, meinst du, dass es wahr sei, dass ich noch gebären werde, die ich doch alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder kommen übers Jahr, dann soll Sarah einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach, es ist nicht so, du hast gelacht. Der Abraham bekommt also Besuch von 3 ihm unbekannten Männern und mit der Zeit stellt sich heraus, dass ihn Gott selber besucht hat. Und der Abraham macht, wie es damals und heute im Orient üblich ist, ein grosses Essen. Ich hole ein bisschen Brot und nachher wird so aufgedeckt. Das habe ich in Israel immer wieder erlebt. Das habe ich auch mit syrisch-orthodoxen Christen erlebt, dass wenn die dich zu etwas ganz Kleinem einladen, dann ist es nachher 4 Tage nicht mehr. Anschliessend kommen dann die Männer mit ihm ins Gespräch und Sarah hinter den Zeltplanen bekommt alles mit. Und was sie hier hört, ist einfach unglaublich. Sie kann sich ein Lachen bei sich selber heisst, nicht verkneifen. Und ehrlich gesagt, es ist ja auch unglaublich, was sie dort zu hören bekommt. Sie, die ein Leben lang unfruchtbar war und jetzt dann auch nicht mehr nach der Frauenweise, wie es hier heisst, mit ihr geht, jetzt soll sie auf einmal doch noch ein Kind bekommen. Lachen. Und der Abraham, es ist interessant, wir lesen ein Kapitel vorne dran, etwas über ihn. Und ich habe gemerkt, in vielen, gerade frommen Kommentaren wird das ausgelassen. Wird nur Zara, die lacht, beschrieben. Der Abraham aber, wo ihm das Gleiche gesagt wird, das Kapitel vorne dran, fällt er auf sein Angesicht und lacht. Aufs Angesicht fallen ist Nebenknüllen und Hand aufheben eine von den 3 biblischen Gebetsformen, wo sagt, du bist mein Herr, ich glaube dir, ich vertraue dir, ich mache, was du sagst. Aber gleichzeitig lacht er. Und in dem aufs Angesicht fallen und lachen, sieht man, wie in dem Moment, dass ihm Abraham ihn erringt, Glauben und Zweifeln. Kann das sein, nach so vielen Jahren doch noch? Und genau so geht es wahrscheinlich eben jetzt auch der Sarah. Manchmal wird ihr das Lachen als spöttisch beschrieben. Ich glaube aber nicht, dass wir hier ihre Kraft warten. Sie hat auch einmal ein riesiges Vertrauen gehabt, wo sie vor vielen Jahren an der Seite von Abraham Familien und alles verloren haben, um in das Land zu ziehen, wo sie nicht mal genau gewusst haben, wo es ist. Einfach auf Gottes Verheißung, auf Gottes Wort hin, wo sie fest daran geglaubt hat, dass sie Stammmutter von einem grossen Volk wird. Aber über die vielen Jahre ist sie im Warten müde geworden. Jetzt schafft sie es nicht mehr zu glauben und versucht ihren Unglauben, ihre ganze Verzweiflung, damit mit einem Lachen von der Verlegenheit wegzuwischen. Reagiere ich? Reagieren wir? Nicht manchmal ganz ähnlich. Wenn uns irgendjemand Hilfe anbietet, wo wir völlig unrealistisch anschauen, ja, tolle Idee. Ich bringe für Sarah und ihre Reaktion in dieser Situation viel Verständnis auf. Vielleicht hatte ich ganz ähnlich gehalten, ist nämlich das ganz normale Verhalten, wenn wir als Menschen auf unsere menschlichen Möglichkeiten schauen. Die natürliche Reaktion auf das Unglaubliche, was Gott hier einem vernünftigen Denken zumutet. Was denken wir zu dem, was Gott hier der Sarah sagt? Wir können sagen, das ist eine Zumutung. Wir können sagen, Gott hat es hohe Erwartungen am Mensch, an Sarah. Man könnte sagen, es ist nicht richtig, von der Sarah so einen Glauben an diesem Ort zu erwarten, wie sie es in dieser Situation nicht mehr schaffen kann. Ja, die Antworten sind richtig, wenn wir auf unsere menschlich begrenzten Möglichkeiten schauen. Wenn wir diese Möglichkeiten in Betracht ziehend, wo wir kennen und wo wir selber machen können. Manchmal trauen wir Gott nämlich nur so viel zu tun, wie wir selber machen können. Aber was mutet da Gott der Sarah zu? Nicht mehr, aber auch nicht weniger, als dass sie ihm vertraut und den ganzen Rest Gott überlässt. Es geht nicht um meine, um deine, um ihre Glauben, was wir können, sondern es geht um Gottes Möglichkeiten. Darum fragt er ja dann auch die Zweifelnde Sarah, sollte für mich etwas unmöglich sein? Oder dann ist hier die Geschichte aus dem Johannesevangelium, was sie nachlesen will, daheim, Johannes 11, wo Jesus ans Grab von seinem ganz guten Freund, dem Lazarus, kommt. Und der Maria und der Martha sagt, der Lazarus wird wieder auferstehen. Was hat er in dem Moment den beiden um ihren Bruder trauernden Frauen zugemutet? Sollen sie jetzt irgendeine besondere Leistung bringen, damit der Lazarus, dass sie seinem Wort vertrauen? Aber wo er dann ans Grab geht, um den Stein wegzunehmen, zweifelt Martha. Jesus, würde ich nicht machen. Das stinkt schon. Da ist auch nichts mehr zu machen. Und dann sagt er Maria und Martha, habe ich euch nicht gesagt, habt Mut und vertraut mir, denn werdet ihr Gottes Herrlichkeit sehen. Gott verlangt von uns nicht, dass wir Übermenschliches tun. Er ladet uns ein, an seine wunderbaren Möglichkeiten zu glauben. Er sagt, hab Mut, vertrau mir, mein Wort ist Wort. Auch mir und uns allen gilt die Frage, die Gott der Sarah gestellt hat, sollte mir etwas unmöglich sein, dass ich es tun kann? Und ich frage mich, was traue ich eigentlich Gott zu? Was traue ich Gott zu in Bezug auf meine Lebenssituation, in Bezug auf Beziehungen, in Bezug auf unsere Gemeinde? Und Achtung, da gibt es noch eine kleine Differenz. Es geht nicht um meine Wünsche, um meine Träume. Als das auch wichtig ist, dass wir das Gott sagen und mit Gott teilen, darüber wird ein anderes Mal reden. Aber es geht darum, um das, was Gott gesagt hat. Der Dietrich Bonhoeffer hat es mal so gesagt, Gott erfüllt nicht all unsere Wünsche, aber gewiss all seine Verheißungen. Traue ich das Gott zu? Die Geschichte von Abraham und Sarah lehren uns, Gott ist unglaublich geduldig, unbegrifflich großherzig und gütig mit uns Menschen. Sarah hat an Gott zweifelt, an seinen Verheißungen. Sie hat auf ihre eigenen Möglichkeiten und Grenzen geschaut und darum über Gottes Wort gelacht. Und am Schluss, ich habe nicht zweifelt, sicher nicht. Und es kommt da kurze und auf den ersten Moment sehr hart tönende Satz, doch du hast gelacht. Und ich bin überzeugt, Gott will an dieser Stelle Sarah nicht bloßstellen. Es geht ihm um etwas viel Wichtiges. Er sagt mit diesem kurzen Satz, Sarah wird endlich ehrlich. Wird ehrlich dir gegenüber und wird ehrlich mir, deinem Schöpfer gegenüber. Das heißt, Entschuldigung. Das heißt, wir dürfen zu unseren Zweifeln stehen. Wir müssen nicht wie Zara an dieser Stelle sie versuchen zu überspielen, zu verbergen, andere noch unter Druck setzen, hey, wenn du richtig glauben würdest, würdest du nicht zweifeln. Wir dürfen zu Gott gehen mit dem, was uns beschäftigt. Zara hat es in diesem Moment nicht gemacht. Und alles, was es geworden ist, ist es einfach, dass es noch ein bisschen peinlich für sie geworden ist. Es war besser gewesen, sie hat sich da Schubs gegeben, hat Gott gerade gesagt, woran sie zweifelt, was ihre Mühe macht. Wir dürfen mit Gott über alles reden, was uns bewegt. Red mit Gott, gerade über die schwierigen Sachen. Denn erst Ehrlichkeit ermöglicht Beziehung. Das ist ja schon zwischen uns Menschen so. Darum sagt Jesus mal an einer Stelle, euer Jo sige Jo, euer Nein sige Nein, alles was drüber ist, ist vom Bösen. Und er stracht in unserer Beziehung zu Gott. Wenn wir nicht ehrlich sind, verunmöglichen wir ein Stück weit Gott, dass er uns in unseren Zweifeln, in unseren Fragen begegnen kann. Dass er uns ermöglicht, wie wir es am Anfang von der Rahel gehört haben, dass wir plötzlich an unsere Zweifel können verzweifeln und wieder Gott vertrauen. Und die Geschichte von Abraham und Sarah mit Gott geht weiter. Sarah wird schwanger und sie bekommt, nach ihm wird später Gott genannt. Der Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Und in der weiteren Geschichte bekommen sie das Land, das ihnen Gott verheißen hat für die Ewigkeit. Und wir, seit 1948, dürfen wir an dem Wunder wieder teilhaben, dass Juden aus der ganzen Welt wieder zurückziehen in das Land. Gott hebt, was er verspricht. Damit aber zurück zum Anfang. Wir haben festgestellt, dass niemand daran zweifelt, dass in diesem Sack auch wirklich Chips drin sind. Warum haben wir es gemacht? Zum einen haben wir gesagt, weil es eine vertrauenswürdige Marke ist. Und zum anderen, weil wir Erfahrung gemacht haben, dass wir schon x so Säckchen aufgemacht haben und immer eben Chips drin gewesen sind. Und wenn wir schon einem weltlichen Namen aufgrund von seinem Namen und aufgrund von Erfahrungen vertrauen, wie viel mehr soll man da unserem Gott im Himmel, unserem Vater, auf sein Wort, auf seinen Namen vertrauen. Amen.